In der heutigen Zeit der gegenseitigen Ausraubung sind schließlich diese Gesetze nötig geworden, weil die Menschheit gewöhnt ist, sich nicht als Nächste, sondern als Räuber zu betrachten, von denen einer vor dem anderen stets mit geladener Pistole auf der Hut sein möchte. Abhilfe muss hier geschaffen werden, darüber ist man einig. Aber wie? Etwa durch die Kirche? Diese dürfte das kaum vermögen, denn in der Theorie lobt natürlich jeder die Vortrefflichkeit der Christuslehre, in der Praxis aber ist sie ein überwundener Standpunkt. Die Kirchen, längst nicht mehr ein Sammelpunkt frommer Andacht, sind sonntags ja leidlich gefüllt, ungefähr wie jeder reinliche Mensch mindestens sonnabends ein Bad nimmt, so wird auch sonntags der Mensch einer geistigen Katzenwäsche unterzogen. Für Momente im günstigsten Fall taucht er sich in das Wasser eines geistigen Empfindens, meistens aber fließt jeder Eindruck an den unempfindlichen Seelen ab und in der Woche darauf wird wieder flott in der alten Weise darauf losgelebt. Der Kirchenbesuch ist Formsache, Modesache geworden, abgesehen davon, dass die Wahrheit dort auch nicht stets zu finden ist. Wieder erhob sich die Stimme des Superintendenten. Sie scheinen heute in sehr übler Laune zu sein. Wenn die Kirche nicht die Wahrheit bietet, wo fände man sie dann? Wo? Fiel lebhaft mein Freund ein. Die Wahrheit hat sich dorthin zurückgezogen, wo heutzutage allerdings die wenigsten sie vermuten. Denn das Herz des Menschen, hier schlummert sie. Und wehe dem, der ihre Stimme erstickt. Es kommt für jeden Menschen die Zeit, wo alle Laster der Eitelkeit, der Ehrsucht, der Lüge, der Gewalt sie nicht am lauten Sprechen verhindern, und wo sie dann als fürchterlicher Richter erscheint, der die Taten des Menschen abwägt gegen das allen bekannte göttliche Gesetz der Nächstenliebe. Der Mensch hat mit seinem irdischen Leben noch nicht ausgelebt. Sie lächeln, meine Herrschaften, über den Gedanken des Strafenden und Lohnenden jenseits. Nun, wir werden schon sehen, wer heute über 50 Jahre, also an einem Tage, wo wohl niemand mehr von uns leiblich unsere Erde bewohnt, am besten lacht. Sie, die Sie meistens das Jenseits als ein Märchen betrachten, oder ich, der ich von einem Fortleben nach dem Tode überzeugt bin. Mein lieber Freund, sagte in überlegenem Tone ein berühmter Arzt. Ihre Begeisterung ist sehr schön. Aber wo sollte denn in dem Körper dies merkwürdige Ding, das da fortlebt, stecken? Der Mensch, dessen Lebensfunktionen von der Ernährung abhängen und vom Blutkreislauf, ist ein so völlig materielles Produkt der vegetativen, gütigen Mutter Natur, wie jedes andere Ding. Er hat seinen Anfang, seine Blütezeit und seine Verfallszeit und schließlich das Ende. Die sogenannte Seele erklärt sich sehr wohl aus dem Aufeinanderwirken der Atome und Moleküle und den hieraus resultierenden Kräften. Wir brauchen keineswegs auf die unbeweisbaren, fantastischen, abgelegten Märchen zurückzugreifen, um Erklärungen für das sogenannte Seelenleben zu finden. Und weil die Wissenschaft, deren Vertreter Herr Doktor Sie sind, uns sagt, es gibt keine Seele, und die Wissenschaft doch entschieden recht hat, denn sie beweist ja alles haarscharf, wenn auch oft durch Hypothesen, die von uns mehr Glauben fordern als die altbiblischen Wundergeschichten. So ist das auch wahr, und folglich brauchen wir auch keine Seelsorger, keine Religion, keine Moral, wohl aber das Recht des Stärkeren, und öffnen hiermit dem Tiermenschen alle Tore. Allen Lüsten die unbeschränkteste Berechtigung. Gerade aus der Medizin heraus sind durch die Leugnung des Seelenmenschen und die Vergötterung des Tiermenschen Behauptungen entstanden, die der Sittlichkeit Hohn sprechen und das Individuum von der Verantwortlichkeit für seine Taten freizusprechen suchen. Was sollen wir uns denn auch mit solchen Lappalien wie Moral, Sitte, edlem Selbstbewusstsein und Streben plagen, wenn jeder Grund fehlt, den Menschen als etwas anderes als nur ein höher organisiertes Tier anzusehen? Geadelt wird der Mensch erst durch das Bewusstsein seiner edlen Abstammung. Das Wissen, dass diese kurze Erdenperiode nur die Vorschule eines höheren, besseren Lebens ist und dass sein hiesiges Leben die Grundlage, der Anfang ist, auf dem sich jenes höhere Leben aufbaut. Wahrhaftig, es lohnte sich nicht, dieses irdische Dasein, wenn dessen Inhalt das Ein und Alles wäre. Wenn es für das Gegenteil nur einen deutlichen Beweis gäbe, seufzte ein Großindustrieller, der durch seine Wohltätigkeiten bekannt war. Wie gerne würde man sich da einen Schatz im Himmel erwerben? Ich habe diesen Beweis, entgegnete mein Freund Christian ruhig. Von allen Seiten tönte ihm ein »Wirklich?« entgegen, in allen Tonfärbungen des Zweifels, Spottes, des Erstaunens, dem sodann die Aufforderung folgte, diesen Beweis kundzugeben. Er kam dieser Aufforderung nach durch eine Erzählung, die ich mir wörtlich gemerkt habe. Christian begann mit seiner Erzählung. Allerdings habe ich diesen Beweis eines besseren, jenseitigen, höheren Lebens, aber nur für mich allein. Denn was ich als solchen vorbringen kann, sind Erlebnisse, die von Ihnen vielleicht als eine Geschichte aus Tausend und eine Nacht angesehen werden und Ihnen nicht beweiskräftig sein dürften, falls meine Glaubwürdigkeit nicht unanfechtbar in Ihren Augen dasteht. Selbst wenn ich vermute, dass Letzteres nicht der Fall ist, so sollten Sie doch alles hören, weil ich ein Zeugnis geben will dessen, was mein Handeln innerhalb der letzten Zeit beeinflusst hat, weswegen ich sogar mit den Gerichten in nächste Beziehung kam und mit den Segnungen des vormundschaftlichen Verfahrens bekannt wurde. Er verneigte sich bei diesen Worten leicht zu seinen etwas verlegen reinschauenden Verwandten hin und fuhr dann also fort, als ich vor etwas länger als jetzt einem Jahre eine Forschungsreise nach Afrika unternahm, geschah dieses lediglich nur aus dem Grunde, weil ich hoffte, aus dieser Reise Vorteile für meinen inneren Menschen zu ziehen. Die Großartigkeit der unbekannten innerafrikanischen Natur lockte mich. Ich wollte noch ferner die Werke Gottes an ihr studieren, wollte seine Gesetze ergründen, um so meine Erkenntnis zu bereichern, die ich sodann meinen Menschenbrüdern nicht vorenthalten wollte. Ich fürchtete mich nicht vor den Eingeborenen, wusste ich doch, dass diese harmloser sind, als allgemein ausgeschrien wird, und dass ihre sogenannte Wildheit und Rachsucht mehr eine Frucht des beispiellosen, unwürdigen Auftretens der Europäer ist, als angeborene Grausamkeit. Wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass ihre Begriffe über Leben und Tod, Menschlichkeit und Menschenwürde andere sind als die unsrigen. Damit will ich nicht sagen schlechter, denn ein Kannibale, der seinen Freund totschlägt und auffrisst, handelt doch manchmal noch menschlicher als ein zivilisierter Europäer, der seinem Feinde listige Fallstricke legt, ihn vermittels der Gesetze verfolgt, ihn ruiniert und langsam zu Tode hetzt, damit der in Verzweiflung ende. Die Wilden lieben das Summarische, wir das langsame, quälende, unserer sogenannten Ehre mehr Genugtuung und Befriedigung gebende Verfahren.